Hallo, guten Morgen. Es ist wunderschön, hier zu sein. Ich freue mich wirklich sehr. Guten Morgen. Ich genieße es dermaßen, jeden Sonntag in den Gottesdienst zu gehen. Und heute genieße ich es sehr, unter euch zu sein, unter meinen Geschwistern hier in dieser Gemeinde. Und wie schön ist es, dass wir als Gemeinde zusammenkommen dürfen, jeden Sonntag und in der Gegenwart Gottes sein dürfen. Wie unvorstellbar ist das, wenn man sich doch vorstellt, dass Gott wirklich mitten unter uns ist und wir ihn hier loben, wir ihn hier preisen dürfen und wir aus seinem Wort hören dürfen. Und ich darf heute Morgen das erste Mal hier oben stehen und mit euch Gottes Wort teilen. Und ich muss zugeben, ich bin etwas mehr aufgeregt, als ich dachte. Liegt vielleicht auch daran, dass das jetzt meine Arbeit ist und ich nicht weiß, ob ich nächste Woche ein Kündigungsschreiben kriege, wenn ich mich heute nicht gut anstelle. Nee, ist nur Spaß. Ich habe euch heute Morgen ein Thema mitgebracht, das ich schon wirklich einige Monate mit mir rumtrage. Und meine Frau weiß das, wie das ist. Es ist sehr einnehmend für mich und auch für sie. Und ich habe mich wirklich eingegraben in dieses Thema. Ich bin damit schwanger gegangen und es kann sein, dass ich heute, wie soll ich sagen, etwas leidenschaftlich werde. Denn ich bin begeistert über das, was ich rausgefunden habe. Ich bin begeistert über das, was ich entdeckt habe. Und ich bin immer wieder neu begeistert, wie relevant und tief und vor allem präzise die Bibel und Gott in unser heutiges Leben spricht. Und das muss man sich mal vorstellen, wie alt dieses Buch ist und wie akkurat es doch ist für uns. Leben. Entweder haben sich die Menschen nicht sehr geändert in all den Jahren. Ich glaube, meine Probleme sind vielleicht im Prinzip die gleichen wie damals, aber doch auch anders. Was mir wichtig ist, ist, dass ihr das prüft, was ich heute Morgen sage. Holt eure eigene Bibel raus heute Morgen, macht euch Notizen und lest, ob das Gleiche auch bei euch drin steht. Und wenn ihr Diskrepanzen entdeckt, dann kommt. Wenn ihr Fragen habt oder Anregungen, dann schreibt mir durch diese Woche eine Mail oder ruft mich an oder wir machen einen Termin aus, wenn es wirklich tragisch ist. Weil ich werde nachher fertig sein mit dem Leben. Ich werde hier runtergehen und meine Energie wird so abflachen. Ich kann euch dann nicht mehr so ganz zuhören. Aber mir ist es wichtig, was ihr bewegt und was ihr habt. Ich nehme auch Positives. Und damit ihr mich ein bisschen besser kennenlernt, habe ich mir überlegt, ich teile drei Dinge über mich. So grundsätzlich heiße ich Niklas Haas. Ich wohne seit ungefähr 4 Monaten hier in Ludwigsburg. Ich bin verheiratet, arbeite hier in der Gemeinde gemeinsam mit meiner Frau im Kinderbereich. Aber ich arbeite auch im Seehaus in Leonberg. Das ist ein Haus, das sich mit straffälligen Jugendlichen und allem, was mit Kriminalität zu tun hat, beschäftigt. Ich habe einen Sohn, Eli, der ist 1 Jahr und ein paar zerquetschte, der so süß ist, dass ich mich regelmäßig frage, ob ich ihn jemals erziehen kann. So, jetzt zu den 3 Punkten. Ich bin heute Morgen zutiefst dankbar für meine Frau Ellen. Sie ist der Wahnsinn und ohne sie würde ich vollkommen untergehen. Sagt auch viel über mich aus, dass sie an meiner Seite ist. Der 2. Punkt ist, ich verlaufe mich noch immer im Marstall-Center. Obwohl ich meiner Frau immer wieder erkläre, wie einfach es doch eigentlich ist. Aber ohne den Infostand wäre ich wahrscheinlich heute noch drin gefangen. Und das 3., was ich habe über mich, ich liebe Nachrichten. Ich lese wirklich gerne News. Ich informiere mich gerne über alles Mögliche. Am liebsten internationale Politik. Und ich verrate euch aber noch was. Und das, wir machen jetzt so ein Agreement, so eine Vereinbarung, das verlässt diesen Raum nicht. Manchmal finde ich mich auf Artikeln wieder, wie soll ich das ausdrücken, die laufen unter der Rubrik Panorama. Und meistens sind es eher so Neuigkeiten über Hochzeiten und Trennungen und mögliche Zerwürfnisse. Es geht um das britische Königshaus. Die englischen Royals haben es mir irgendwie angetan und wenn die irgendwann in meiner Timeline aufpoppen, dann klicke ich da drauf. Ich rede mir immer ein, das ist gut, weil ich habe einen sehr England-begeisterten Bruder, dann habe ich ein bisschen was mit dem zum Reden. Ist doch gut. Und ich habe euch was mitgebracht. Das ist eins meiner Lieblingsfotos der letzten Jahre in diesem Zusammenhang. Das ist Prinz William, der Duke von Cambridge und Thronfolger. Und wie es aussieht, zeigt er den Menschen um ihn herum den Mittelfinger. Und das ist was sehr, sehr Außergewöhnliches für einen Thronfolger, der so ziemlich jede Benimmschule hatte, die es so gibt. Und man fragt sich, war es die fiese Presse in England? Da geht schon nochmal einen Zacken härter zu in den Boulevardmedien, die ihn so aufgeregt hat, dass er sich nicht mehr halten konnte. Aber wenn man will, wenn man das so sieht, dann kann man sich aufregen. Kann man so kurz sagen, hossa. Das ist aber ein öffentlicher Repräsentant, der so eine Geste macht, ungewöhnlich. Es ist auf jeden Fall ein besonderes Foto, vor allem, weil der Fotograf nicht der Einzige war, der diese Szene aufgenommen hat. Es gab noch einen Fotografen und dieser hatte eine bisschen andere Perspektive auf die Situation und dort sieht es so aus. Das ist die exakt selbe Situation. Und Prinz William zeigt hier die Zahl 3, weil er kurz davor zum dritten Mal Vater geworden ist. Hey Leute, ich habe 3 Kinder. Jetzt stellt euch vor, es hätte diese Perspektive nicht gegeben. Das Einzige, was wir aus dieser Begegnung hatten mit den Fans, mit der jubelnden Masse, mit der Presse, wäre das erste Foto. Zeigt dieses Bild die Wahrheit oder zeigt dieses Bild die Wahrheit? Ist das eine Zusammenfassung der Situation oder das? Wir leben in einer Zeit, in der Fotos nicht mehr als Beweis taugen, in der Videos absolut keine Beweiskraft haben, in der wir nicht wissen, ob und wer welche Wahlen wie beeinflusst hat, in der man Fakten für uns einfach ganz selbstverständlich wieder in Frage stellen kann, in der meinen Wahrheit ist es vielleicht was anderes wie die deine. Meine Wahrheit muss nicht unbedingt deine Wahrheit sein. Und um uns herum werden Dinge in Frage gestellt, die vor kurzem noch ganz klar waren. Da war klar, das ist das, das ist das. Was ist noch wahr? Wer definiert unsere Wahrheit? Bin ich es, der die Wahrheit festsetzt? Zählt meine Perspektive? Zählt meine Sicht der Bibel oder die aus dem charismatischen Lager oder die der Brüdergemeinde? Wie gehen wir als gläubige Menschen damit um, wo wir doch glauben, dass es eine absolute Wahrheit gibt? Eine absolute Konstante, die wahr ist und von der wir glauben, dass sie die einzige Wahrheit bringt und ist. Wie begegnen wir den Menschen um uns herum? Wie gehen wir mit dem Thema um? In gesellschaftlichen Fragen ist das noch recht einfach. Hier können wir sagen, für dich ist das vielleicht der allerbeste Schokokuchen überhaupt. Da geht nichts drüber. Für mich nicht. Vielleicht ist es für dein Leben so richtig und wahr. Ich glaube für mich nicht. Du kannst an den Klimawandel glauben. Ich muss das ja nicht. Du kannst für dich die Wahrheit in der Esoterik finden. Ich muss das ja nicht. Wenn man das so grob zusammenfasst und so ein bisschen intellektuell formuliert, dann kann man sich fragen, wie reagieren wir Christen auf die Postmoderne? Denn diese relative Wahrheit ist ein Ergebnis einer Denkrichtung, die schon so tief in unserer Gesellschaft angekommen ist. Und wenn wir sagen, uns liegen die Menschen um uns herum am Herzen, unsere Kinder, unsere Nachbarn, wir wollen sie erreichen und wir glauben, dass Gottes Wort auch für sie eine freimachende Kraft hat, dann müssen wir uns überlegen, wie wir damit umgehen. wenn die sagen, das ist meine Wahrheit, das ist deine Wahrheit, wir kommen doch super zurecht, danke, dass du deine Hecke gestutzt hast gestern, top. Was hat Gott für die Fragen und für den Wahrheitsanspruch dieser Menschen bereit? Was bedeutet das für uns, wenn Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben? Keiner kommt zum Vater, denn durch mich. Welche Antworten hat mein Leben auf die Konfrontation mit der Wahrheit? Und ich will ganz ehrlich mit euch sein heute Morgen. Das wird wahrscheinlich keine leicht verdauliche Predigt, so wie ein Smoothie, den man schnell trinkt, der gut schmeckt. Und man hat jede Menge Vitamine. Und dann geht man wieder raus aus dem Gottesdienst. Das hätte ich mir gestern auch gewünscht, glaubt mir. Es wird eher eine Steak-Predigt. Vielleicht schön anzusehen, aber das Verdauen, das wird ein bisschen dauern. Mir wurde es gestern klar, als ich meine Gedanken der letzten Monate schnell in eine Predigt gießen wollte. Wie gesagt, ich gehe da sehr lang schwanger und habe gedacht, jetzt schreibe ich das schnell runter, passt, fertig. Ich war heute um 4 wach. Wenn man sich intensiv mit der Wahrheit beschäftigt, werden einem auf einmal die Stellen in seinem Herzen bewusst, in denen die Wahrheit schon länger nicht vorbeigeschaut hat. Und mein Gebet für heute Morgen, meine Bitte und das, was ich mir wünsche, ist, dass dieser Morgen Veränderung zur Folge hat. Und ich bete, dass Dinge heil werden und ich bete für Wahrheit in unserem Leben. Ich bete für die Liebe in Beziehungen und um Vergebung. Und das wollen wir jetzt gemeinsam tun. Ich bitte euch, einmal gemeinsam mit mir aufzustehen. Wir wollen noch für diesen Morgen jetzt beten. Großer Gott, ich danke dir, dass wir zusammenkommen dürfen in deiner Gegenwart. Ich danke, dass wir dich loben dürfen. Ich danke dir, dass wir dich preisen dürfen. Ich danke, dass du zu uns sprechen willst heute Morgen. Und ich danke dir, dass du ein Gott bist, der an unserem Leben interessiert ist. Dass du ein Gott bist, der zu uns sprechen möchte und der Gott ist, der an uns dranbleibt und der das Beste für uns möchte, Herr. Und ich bitte dich, dass du heute Morgen Wahrheit sprichst und dass du wirklich Dinge heil werden lässt, die zerbrochen sind, Herr. Ich bitte dich, dass du Licht ins Dunkle bringst und dass du uns Mut gibst, dir zu folgen, wenn es auch nicht so attraktiv aussieht. Herr, ich bitte dich, segne du jeden Einzelnen, der heute Morgen hier ist, sei du bei uns und mach du wirklich unsere Herzen auf für dein Wort, Herr. Amen. Wir wollen uns heute Morgen in 3 Punkten mit der Wahrheit befassen. Erstens, was ist Wahrheit überhaupt? Was meint die Bibel, wenn sie von der Wahrheit redet? Dann nenne ich das Ganze, das nächste nenne ich vertikale Wahrheit. Was bewirkt die Wahrheit, die Jesus und Gott in das Leben von Menschen spricht? Von oben zu uns herunter. Und was ist die horizontale Wahrheit? Wie gehen wir mit der Wahrheit untereinander um? Was tun wir damit? Wie nutzen wir sie? Wir wagen jetzt einen kurzen, ganz leichten philosophischen Ausflug in die Frage, was ist Wahrheit überhaupt? Das Spannende ist höchstwahrscheinlich, dass wir hier in diesem Saal unterschiedliche Ansichten haben von Wahrheit oder unterschiedlich geprägt sind von Wahrheit. Es gibt nämlich 2 unterschiedliche Epochen, in der, je nachdem wo wir aufgewachsen sind, Wahrheit ein bisschen anders definieren. Die Moderne und wie schon erwähnt, die Postmoderne. Und wir definieren den Wahrheitsbegriff ein bisschen unterschiedlich und gehen damit auch unterschiedlich um. Hier sind ein paar schlaue Sätze, die ich zu dem Thema gefunden habe. Der Begriff Postmoderne bedeutet wörtlich nach der Moderne und wird verwendet, um philosophisch eine Ära zu beschreiben, die nach der Ära der Moderne kam. Postmoderne ist eine Reaktion, und jetzt wird's interessant, auf das Versagen des Versprechens der Moderne, welches allein durch den menschlichen Verstand die Menschheit und die Welt verbessern wollte. Die Postmodernalisten haben gemerkt, irgendwann, mit dem, was wir uns als Philosophie ausgedacht haben, können wir die Welt gar nicht verbessern. Was tun sie? Sie versuchen es zu korrigieren. Sie sagen, alles ist etwas relativer. Es gibt kein absolutes mehr, sondern jeder für sich, wie gesagt, meine Wahrheit muss nicht deine Wahrheit sein. Und wenn jemand mit einer wahren Behauptung konfrontiert wird, gerade in Bezug auf religiöse Praktiken, dann sagen wir ganz oft, ja, relativ für deins, mag das stimmen. für mich nicht. Und diese Reaktion ist ja völlig angemessen, wenn man über Essen oder Kunst redet. Aber wenn es um Realitäten geht, wenn es um Fakten geht, wir kommen aus diesem wissenschaftliche Wahrheiten, das sind die klassischen modernen, es gibt wissenschaftliche Wahrheiten. Aber wir merken auch jetzt, wie immer wieder wissenschaftliche Wahrheiten angegriffen werden, die diskutiert werden. Wer hätte vor 20, 25 Jahren gedacht, dass wir Geschlechter neu diskutieren in unserer Gesellschaft? X-Chromosom, Y-Chromosom. Aber mit dem sind wir befasst. Und wir als Gemeinde müssen eine Antwort darauf finden, wie wir auf die Leute zugehen, die solche Fragen haben. Die Moderne kennt diesen Relativismus nicht. Dies ist absolut. A oder B. Und oftmals finden wir uns in Denkmustern über die Wahrheit. Für uns ist die Wahrheit oft, sie funktioniert. Wahrheit funktioniert. Wenn es funktioniert, dann muss ja Wahrheit sein. Deswegen muss sie stimmen. Aber auch eine Lüge kann funktionieren. Zum Beispiel beim Poker, wenn ich blöffe, ich lüge, dass ich Karten habe, die ich nicht habe. Das ist eine klare Lüge. Und wenn ich gut bluff, dann funktioniert sie auch. Aber dennoch ist es nicht die Wahrheit. Oder oft sagen wir, die Wahrheit, ja, wenn es sich gut anfühlt, dann ist es die Wahrheit. Wenn ich jemand sage, dass sein Kind gerade gestorben ist, es wird sich nicht gut anfühlen. Aber es ist die Wahrheit, wenn es so ist. Oftmals sind wir auch, die Wahrheit ist das, was die Mehrheit sagt. Ich glaube, da sind wir uns relativ schnell einig, wenn die Mehrheit definiert, keine Ahnung, 65% sagen, Elvis lebt, dann muss dieser nicht unbedingt leben. Und ganz viele sagen auch, Wahrheit muss öffentlich bewiesen sein. Aber Wahrheit kann auch privat sein. Der Schatz, von dem nur ich weiß, der in meinem Garten vergraben ist, dass der da liegt, ist ja auch wahr. Wenn wir nun lesen, hier, wollte ich noch zeigen. Zwei Leute diskutieren, für wen ist es jetzt die Wahrheit? Hat der 9 recht? Oder die Person, die sagt, 6 ist recht? Jesus sagt zu den Juden, die nun an ihn glaubten, sagte Jesus, wenn ihr in meinem Wort bleibt, seid ihr wirklich meine Jünger und ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Und Jesus sagt auch, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Von welcher Wahrheit spricht also Jesus, wenn wir das jetzt gegenüberstellen zu der relativen Wahrheit, die wir oftmals erkennen und sehen in unserer Gesellschaft? Wenn wir uns den Wahrheitsbegriff in der Bibel anschauen, dann gibt es im Groben 5 verschiedene Bedeutungen. Die Wahrheit als Wirklichkeit Gottes, die Wahrheit als die in Jesus Christus erschienene Wahrheit, wenn Jesus sagt, ich bin die Wahrheit, der Heilige Geist als Geist der Wahrheit, das Evangelium von Jesus Christus als Wort der Wahrheit. Wenn Paulus von der Wahrheit spricht, meint er oft das Evangelium, die frohe Botschaft, das ist die Wahrheit. Und dann klassisch im biblischen Sinn auch Wahrheit wahrhaftig. Wenn etwas, eine Aussage, die wahr ist, ist Wahrheit. Wir gehen es kurz durch, was Gott meint, wenn er von der Wahrheit spricht. Gott ist in seinem Wort und Handeln in der Durchführung seiner einmal gegebenen Zusagen so treu und zuverlässig, dass das Wahrheit ist. Zwischen Gottes Wesen und seinem Handeln und Reden herrscht vollkommene Übereinstimmung. Das ist eins. Er kann nicht lügen. Wer auf seine Wahrheit vertraut, erfährt in überwältigender Weise auch immer Güte. Das hängt auch vom Wortbegriff sehr nah zusammen. Immer wenn Sehr oft, wenn Gott von Wahrheit redet, geht es gleich danach auch um Güte. Die Wahrheit als Wirklichkeit Gottes. Gott ist allumfassend immer da. Er hält das ein, was er gesprochen hat. Das zweite ist die für uns wahrscheinlich am gängigsten, die Wahrheit, die sich in Jesus Christus zeigt. Ich bin die Wahrheit. Jesus ist die Wahrheit, weil er als wahrer Gott und wahrer Mensch durch sein ganzes Wesen, durch sein Wort und durch seinen Tod und durch die Auferstehung diese vollkommene Wahrheit enthüllt und verwirklicht hat. Er hat es wahrgemacht, was Gott gesagt hat. Okay, kennt ihr den Kreis? In Jesus kam Gottes ganzes Heil und Gottes ganze Wahrheit leibhaftig als Person zu uns. Er hat Gott bestätigt. In ihm sind alle göttlichen Heilsverheißungen erfüllt. Und dieser bestätigt Gottes Wahrheit. In Jesus wird vor allem deutlich, dass er höhere, himmlische, göttliche Wirklichkeit auf unsere Erde bringt. Gottes Sohn offenbart die Herrlichkeit Gottes. Er ist das Licht der Welt und er brachte die Wahrheit in die Finsternis. Er deckte Lügen auf. Er deckte Finsternis auf und er hat befreit. Dann als dritten Punkt haben wir den Heiligen Geist der Wahrheit. Er setzt das Erlösungswerk Jesu fort. Er führt uns in die Wahrheit. Er führt uns zu Jesus. Er zeigt uns Dinge in unserem Leben, in denen Jesus wirken möchte oder schon gewirkt hat. Der vierte Punkt, auch vom Evangelium spricht die Bibel, wie gesagt, vor allem in den Apostelbriefen oft als Wahrheit, die Wahrheit des Evangeliums. Die frohe Botschaft, der Bericht davon, was Jesus für uns getan hat. Ja, auch das hat die Kraft freizumachen. Und als letzten Punkt eben Wahrheit als Wahrhaftigkeit. Neben dem zentralen Wahrheitsbegriff der Bibel als Gottes Wahrheit. Wahrsein und Wahrheit bedeutet in der Bibel Aufrichtigkeit, Zuverlässigkeit auf das Wesen und auf das Handeln Gottes. So, das war jetzt ein Theorieblock am Anfang. Was machen wir mit dem Wissen? Weil das ist ja das Spannende. Wie reagieren wir auf Gottes Wesen? Wie reagieren wir auf seinen Geist der Wahrheit? Wie reagieren wir auf die Wirklichkeit? Wie reagieren wir darauf, dass Gott sagt, ich komme wieder? Wie reagieren wir darauf? Ich schicke euch mal meinen Geist, er wird euch trösten. Wie reagieren wir auf die Wahrheiten, die im Evangelium stehen? Und wie reagieren wir mit diesem Wissen, nicht nur für uns als Gemeinschaft, sondern auch hinaus zu allen anderen Menschen? Und ich habe die folgende Geschichte mitgebracht und sie steckt voller interessanter Dinge. Und einige großartige Wahrheiten stecken da drin. Sie steckt voll Liebe und voll Mut und ich freue mich wirklich sehr, sehr oft an ihr. Und ich will sie euch vorlesen. Die Pharisäer hörten, dass Jesus mehr Menschen zu Jüngern machte und sie taufte als Johannes. Allerdings war er es nicht selbst, der taufte, sondern seine Jünger. Als Jesus erfuhr, dass den Pharisäern berichtet wurde, wie groß der Zulauf zu ihm war, verließ er Judäa und ging nach Galiläa. Dabei musste er durch Samarien reisen. Sein Weg führte ihn durch Sychar, eine samaritanische Ortschaft, in deren Nähe das Feld lag, das Jakob einst seinem Sohn Josef gegeben hatte und wo sich auch der Jakobsbrunnen befand. Es war um die Mittagszeit und müde von der Reise hatte sich Jesus an den Brunnen gesetzt. Seine Jünger waren in den Ort gegangen, um etwas zu essen zu kaufen. Da kam eine samaritanische Frau zum Brunnen, um Jesus zu holen. Jesus bat sie, gib mir zu trinken. Überrascht fragte die Frau, wie kannst du mich um etwas zu trinken bitten? Du bist doch ein Jude und ich bin eine Samaritanerin. Die Juden meiden nämlich den Umgang mit den Samaritanern. Jesus antwortete, wenn du wüsstest, worin die Gabe Gottes besteht und wer es ist, der zu dir sagt, gib mir zu trinken, dann hättest du ihn gebeten und er hätte dir Quellwasser gegeben, lebendiges Wasser. Herr, wandte die Frau ein, du hast doch nichts, womit du Wasser schöpfen kannst. Und der Brunnen ist tief. Woher willst du denn dieses lebendige Wasser nehmen? Bist du etwa mehr als unser Stammvater Jakob? Der uns diesen Brunnen gegeben und selbst von seinem Wasser getrunken hat? Er und seine Söhne und seine Herden? Jesus gab ihr zur Antwort, jeder, der von diesem Wasser trinkt, wird wieder Durst bekommen. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, wird niemals mehr durstig sein. Das Wasser, das ich ihm gebe, wird in ihm zu einer Quelle werden, die unaufhörlich fließt bis ins ewige Leben. Herr, bitte gib mir von diesem Wasser, sagte die Frau. Dann werde ich nie mehr Durst haben und muss nicht mehr hierher kommen, um Wasser zu holen. Geh und ruf deinen Mann, entgegnete Jesus. Komm mit ihm hierher. Ich habe keinen Mann, sagte die Frau. Das stimmt, erwiderte Jesus. Du hast keinen Mann. 5 Männer hast du gehabt und der, den du jetzt hast, ist nicht dein Mann. Da hast du die Wahrheit gesagt. Herr, ich sehe, dass du ein Prophet bist, sagte die Frau. Unsere Vorfahren haben Gott auf diesem Berg hier angebetet. Ihr Juden dagegen sagt, der richtige Ort, um Gott anzubeten, sei Jerusalem. Jesus erwiderte, glaube mir, Frau, es kommt eine Zeit, wo ihr den Vater weder auf diesem Berg noch in Jerusalem anbeten werdet. Ihr Samaritaner betet an, ohne zu wissen, was ihr anbetet. Wir jedoch wissen, was wir anbeten, denn die Rettung der Welt kommt von den Juden. Aber die Zeit kommt, ja, sie ist schon gekommen, wo Menschen Gott als den Vater anbeten werden. Menschen, die vom Geist erfüllt sind und die Wahrheit erkannt haben. Das sind die wahren Anbeter. So möchte der Vater die haben, die ihn anbeten. Gott ist Geist und die, die ihn anbeten wollen, müssen im Geist und in der Wahrheit sein. Ich weiß, dass der Messias kommen wird, entgegnete die Frau. Wenn er kommt, wird er zu allen diesen Dingen erklären. Da sagte Jesus zu ihr, du sprichst mit ihm, ich bin es. In diesem Augenblick kamen seine Jünger zurück. Sie waren erstaunt, Jesus im Gespräch mit einer Frau anzutreffen, doch keiner wagte ihn zu fragen, was er von ihr wollte und worüber er mit ihr redete. Die Frau ließ ihren Wasserkrug stehen, ging in den Ort zurück und sagte zu den Leuten, kommt mit, ich habe einen Fremden getroffen, der mir alles auf den Kopf zugesagt hat, was ich getan habe. Ob er wohl der Messias ist, da machten sich die Leute aus dem Ort auf den Weg zu Jesus. Und jetzt springe ich ein paar Verse. Viele Samaritaner aus jenem Ort glaubten jetzt an Jesus. Die Frau hatte ihnen bezeugt, er hat mir alles gesagt, was ich getan habe. Und auf ihr Wort hin glaubten sie. Die Leute aus dem Ort, die zu Jesus hinausgegangen waren, baten ihn, bei ihnen zu bleiben. Er blieb 2 Tage dort und auf sein Wort hin glaubten noch viel mehr Menschen an ihn. Wir glauben jetzt nicht mehr aufgrund von dem, was du uns erzählt hast, erklärten sie der Frau. Wir haben ihn jetzt mit eigenen Ohren gehört und wissen, dass er wirklich der Retter der Welt ist. Wow. In dieser Bibelstelle, in dieser Geschichte steckt so unendlich viel. Und in dieser Geschichte, die liebe ich so sehr, weil sie so viele Facetten von Jesus zeigt. Und weil ich es so unglaublich erstaunlich finde, wie diese Frau reagiert. Ganz zum Beginn, was so als Einleitung, was man oft sieht, oder was da stand eben, Jesus ging durch Samarien nach Galiläa, nimmt man so als Aktennotiz hinweg. Aber wenn man sich den Weg anschaut, dann ist das eigentlich auch der direkte Weg. Wenn du in Judäa warst und nach Galiläa wolltest, und dann bist du einfach hoch und dann bist du einfach durch Samarien durch. Das Problem, das es nur gab, ist, dass die Samaritaner unrein waren. Für die Juden, viele Juden und vor allem die strenggläubigen Juden, sind lieber um Samarien außen rumgelaufen, 2-mal um den Jordan rum, um nach Galiläa zu kommen. Weil sie auf keinen Fall mit den Samaritanern in Kontakt kommen wollten. Ich finde es so schön, dass Jesus nicht in dieser Komfortzone des Judentums bleibt. Es ist so schön, dass er dort an diesen Brunnen geht und sich mit einer Frau unterhält. Und wenn man sich anschaut, wann Jesus diese Frau trifft, um die 6. Stunde, mittags, das ist die heißeste Stunde des Tages. Kein Mensch hat da Wasser geholt. Keiner. Außer er wollte einfach nicht von anderen gesehen werden. Da war es brüllend heiß. Und der Treffpunkt In jedem Ort war immer der Brunnen. Da haben sich die Frauen ausgetauscht, haben sich die Männer ausgetauscht mit ihren Herden. Das war der Punkt, wo sich alle treffen. Und wenn du mittags zum Brunnen gehst, dann hoffst du, dass du niemanden triffst. Und Jesus geht dorthin. Und das Schlimmste, was du als Jude machen konntest, war, dir ein unreines Gefäß mit einem Samaritaner zu teilen. Wenn Jesus jetzt zur Frau sagt, gib mir was zu trinken aus dem Eimer, den du gerade aus dem Brunnen ziehst, dann ist es ganz selbstverständlich, dass die Frau so reagiert. Diese intime Situation am Brunnen und diese Situation, die die beiden hatten, das war an und für sich schon skandalös. Aber um das geht es mir gar nicht. Sondern wie Jesus mit ihr über sich und über sie redet. Und wenn ihr euch kurz erinnert, er sagt, gib mir was zu trinken. Sie sagt, nein, ich gebe dir nichts zu trinken. Nein, er sagt, ich gebe dir was zu trinken und du hast nie mehr Durst. Sie sagt, ja, bitte gib mir was zu trinken, weil ich will nicht mehr zum Brunnen laufen, dann sehe ich vielleicht auch die ganzen Menschen nicht, weil ich hatte 5 Männer und es ist einfach schwierig, hier mit meinem sozialen Stand. Und Jesus sagt zu ihr, bring deinen Mann. Und er spricht eine Wahrheit an, die sie für sich eigentlich mit niemand teilen wollte. Sie wollte nicht Gespräche über ihre 5 Männer führen. Und was macht sie? Das Erste, was sie macht, ist eine Gegenfrage. Herr, ich sehe, dass du ein Prophet bist. Unsere Vorfahren haben Gott da angebetet. Das Erste, was sie macht, auf diese Wahrheit angesprochen, ist sofort flüchten in eine theologische Diskussion, die damals sehr, sehr wichtig war für die Samaritaner, weil sie keinen Platz hatten, um Gott anzubeten. Und sie reden über Anbetung. Und es ist spannend, wie Jesus dann über Anbetung redet. Er redet darüber, wie er sich Anbetung wünscht, dass die Menschen vom Geist erfüllt sind und die Wahrheit erkannt haben. Das sind die wahren Anbeter. So möchte Gott Anbeter haben. Er braucht keinen Tempel mehr. Wir brauchen keinen Berg mehr, auf den wir gehen. Und am Ende gibt er sich als der Messias zu erkennen. Er offenbart sich als Lösung. Und jetzt kommt das Grandiose, um was es mir heute Morgen geht. Dass Jesus die Frau anspricht und die Wahrheit in ihr anspricht, das hat sie frei gemacht. Und mit was bezeugt sie den Messias? Sie geht in den Ort und sagt, Jesus hat mir genau gesagt, was ich gemacht habe. Sie geht mit dem, was ihr noch peinlich war, mit dem, was ihr unangenehm war, mit dem, wo sie mit niemand drüber reden wollte, geht sie hinaus und sagt, Jesus hat genau das gesagt und deswegen glaube ich, er ist ein Besonderer. Er hat mir schmerzlich vielleicht gezeigt, wo meine Finsternis, wo meine Sünde liegt. Aber jetzt bin ich frei. Und jetzt kann ich davon erzählen. Und vielleicht kennst du sowas aus deinem Leben. Vielleicht hattest du schon mal eine Lüge, einen dunklen Fleck, den du vielleicht schon Jahre mit dir rumgeschleppt hast. Und als du frei wurdest, als du gemerkt hast, dass Jesus das Licht, die Wahrheit in diesen Fleck vorgedrungen ist, ab da war es anders. Jesus hat die Sünde besiegt, er hat die Lüge besiegt. Und du kannst frei davon sein. Gott spricht über sein ganzes Wort viele Wahrheiten über uns aus. Du bist mein geliebter Mensch. Du bist meine Schöpfung. So wie du bist, bist du für mich wundervoll und perfekt. Und dennoch glauben wir oft der Lüge, dass wir nicht genug sind, dass wir nicht schön sind, weil die Plakate an den Straßen was anderes sagen. Und Gott kommt zu dir und spricht in diese Situation: Du bist mein Kind. Ich habe dich nach meinem Ebenbild geschaffen. Er spricht Wahrheit in deine Situation. Gott sagt über uns Menschen: Du hast Sünde in deinem Leben. Und mit dieser Sünde und der Entscheidung, bei dieser Sünde zu bleiben, dich nicht zu mir zu wenden, da kannst du nicht bei mir sein. Und wir glauben, nichts kann uns mehr retten. Und wenn, dann wahrscheinlich kein Gott, den wir nicht sehen können, sondern vielleicht noch ein ordentliches Ehrenamt. Und Gott spricht auch in diese Lüge: Ich liebe dich so sehr, dass ich meinen eigenen Sohn für dich hergegeben habe. Und wir glauben, Gott hat uns vergessen und er antwortet nicht auf unsere Gebete. Wir flehen und schreien um unsere kranken Kinder, um das Leid dieser Welt und um Wahrheit, Weisheit und Erkenntnis. Und Gott sagt: Ich habe Pläne für dich, die voller Zukunft und Hoffnung sind. Ich lasse dich nicht im Stich, nie wende ich mich von dir ab. Wie gehen wir um mit den Wahrheiten, die Jesus in unser Leben spricht? Wie gehen wir um mit den blinden Flecken, die wir haben in unserem Leben? Wenn wir vor dieser Frage stehen: Ist es eine 9 oder ist es eine 6? Sollten wir vielleicht die Person fragen, die sie hingemalt hat? Findet ihr es nicht auch spannend, wie die Situation ist, in der Jesus das mit dieser Frau bespricht? Dieses Zweiergespräch, nicht bloßstellend, nicht auf einem Pranger, nicht nach ihrem Ausweichen sagt: Aber zurück zu deinen Männern, die du da hast. Wollen wir da nicht nochmal drüber reden? Ich habe jetzt keine Lust, über wo man Gott anbetet, zu reden. Wie es ihm darum geht, dass er sie anerkennt, dass er sie wertschätzt und dass sie aber auch erkennt, wer er ist und wie sie anbeten kann. Wie viel Liebe in diesem Gespräch steckt. Dass er sagt: Mir ist es egal, was die anderen denken. Mir ist wichtig, dass du erkennst, wer dir ewiges Leben geben kann, wer dir das die Quelle geben kann. Er hat ein wirklich tiefes Interesse an ihr und ihrem Wohlsein. Und Wahrheit ist eigentlich die liebevollste Art der Kommunikation, die man haben kann. Vielleicht ist es nicht die angenehmste, vielleicht auch nicht die freudigste, aber wenn man von ihr überzeugt ist und davon, dass nur die Wahrheit freimachen kann, nur im Licht die wahre Liebe freimachen kann, dann will man nichts mehr als seinem Gegenüber diese Wahrheit mitteilen. Und am besten geschieht das, wenn wir über unser eigenes Leben reden. So wie die Frau. Sie geht hinaus und sagt: Schaut, er hat meine Wahrheit aufgedeckt. Ich bin da durch. Nutze ich die Wahrheit, um andere in Anbetung zu Gott zu führen? Oder um mich abzugrenzen. Du glaubst nicht an die absolute Wahrheit. Ich glaube an die absolute Wahrheit. Sorry, wir können nicht miteinander reden. Aber ich glaube an die absolute Wahrheit, die dir Freiheit schenken kann, wie du sie noch nie gesehen hast. Komm, schau dir an, was ich erlebt habe in meinem Leben. Schau an, wie diese Wahrheit mich frei gemacht hat. Wenn wir die Begriffe von vorhin betrachten, wie reagieren wir auf die Wirklichkeit Gottes in unserem Leben? Wie reagieren wir auf die Wahrheit, die in Jesus sichtbar wurde? Wie reagiere ich auf den Heiligen Geist als Geist der Wahrheit? Der Wahrheit spricht in meinem Leben. Ich bin gestern an einem Punkt angelangt, wo ich gesagt habe: Wenn ich nicht meiner Frau jetzt erzähle, wo ich nicht ehrlich zu ihr war, kann ich diese Predigt nicht fertig schreiben. Weil Gottes Geist so gesagt hat: Du predigst darüber, und ich zeig dir, wo du falsch liegst. Ich zeig dir, wo du unehrlich warst und das ist ein Jahr her. Und Gott hat mir, ich habe das vergessen und es ist mir so tief reingefahren. Ich kann keinen Satz mehr schreiben. Wie gehen wir damit um, wenn Gott uns sowas zeigt? Wie gehen wir damit um, wenn Gott sagt, schau diesen blinden Fleck? Oder schau diese frohe Botschaft, das Evangelium von Jesus. Wie gehen wir damit um? Führen wir andere Leute mit dem Evangelium in die Anbetung? Mich hat eine Frage wahnsinnig bewegt. Und ist die, wann hatte ich die letzte Begegnung mit der Wahrheit, die mich verändert hat? Die mich verändert hat. Nicht, wo ich sie gesehen habe, sondern wo ich daraus eine Veränderung in meinem Leben hatte. Egal, ob es die Wirklichkeit Gottes ist oder Gottes Wort, ein Gottesdienst hier, eine Begegnung mit dem Heiligen Geist, egal was. Mein Gebet war und ist es jeden Sonntag, dass wir als Gemeinde mehr von Gottes Wahrheit sehen. Dass ich verändert aus dem Gottesdienst wieder rausgehe. Dass mein Denken erneuert wird. Weil ich vielleicht einer Lebenslüge aufgesessen bin. Wahrscheinlich immer noch der gleichen. Wo Gottes Geist sagt, schau, Niklas, hier ist die Anerkennung so wichtig. Aber es geht um Gottes Ehre. Ich finde es vor allem in Gemeinden, ja, in der gesamten Kirchengeschichte immer wieder spannend zu sehen, wie Gottes Wahrheit, wie sein Wort benutzt wird, um Dinge zu rechtfertigen, um Ausflüchte zu rechtfertigen, Kriege zu rechtfertigen, um Affären zu rechtfertigen. Die seltsamsten Dinge wurden schon mit Gottes Wahrheit und dem Evangelium gerechtfertigt. Weil einer sagte, das ist eine 9 und ein anderer gesagt, das ist aber eine 6. Mein Anliegen und das, was ihr für heute bitte mitnehmt, ist, lasst uns auf den Schöpfer schauen. Lasst uns ihn anbeten. Lasst uns hören, was er zu sagen hat, bevor wir antworten. Zum Schluss habe ich 2 Verse für euch aus Epheser. Darum legt die Lüge ab und redet die Wahrheit, jeder mit seinem Nächsten. Denn wir sind untereinander Glieder. Und ich springe, also es ist Epheser 4, Vers 25 und jetzt 29. Kein schlechtes Wort soll aus eurem Mund kommen, sondern was gut ist zur Erbauung, wo es nötig ist, damit es den Hörern Gnade bringt. Ich wünsche mir von ganzem Herzen, dass uns Gott heute Morgen verändert. Marvin wird jetzt anfangen, Musik zu spielen und wir wollen kurz 2 bis 3 Minuten drüber nachdenken, wie Gott uns verändern möchte, wo er Wahrheit in unser Leben sprechen möchte. Vielleicht hattest du heute Morgen eine Situation im Kopf, bei der du dachtest, oh, da hat sich die Wahrheit und ich nicht ganz überschnitten. Oder wo du gemerkt hast, Gott möchte hier Wahrheit in mein Leben sprechen. Vielleicht hattest du das Gefühl, oder hast gemerkt, wie Gottes Wort, wie seine Zusagen, die er über dein Leben ausgesprochen hat, in deinem Leben aber gar kein Gehör mehr finden. Oder du hattest eine Person auf dem Herzen, der du Wahrheit zusprechen möchtest, der du das Evangelium zusprechen möchtest, der du vielleicht Ermahnung zusprechen möchtest, in Liebe, zur Erbauung, zur Gnade hinführend, auf Jesus zeigend. Dann nimm dir doch jetzt kurz die Zeit zu beten, das vor Gott zu bringen. Und ich werde im Abschluss noch beten. Ja, großer Gott, ich danke dir, dass du Wahrheit in unser Leben sprichst und dass du ein tiefes Interesse hast an uns. Dass du zur Anbetung führst und dass du durch deinen Geist immerhin in die Gnade führst und in die Barmherzigkeit. Herr, ich danke dir, dass wir vor dich kommen mit all dem, was wir haben in unserem Leben, jedem Gebetsanliegen, jeder Lüge, aller Sünde. Und ich danke dir, dass du am Kreuz gestorben bist, Herr, für all das, dass du Wahrheit bist und dass du aufdecken möchtest. Und ich bitte dich für Mut, dem nachzugehen, wenn es uns auf dem Herzen liegt. Ich bitte dich für Kraft, das zu tun. Und ich danke dir, dass wir gemeinsam hier sein dürfen und zu dir kommen dürfen, Herr. Und ich danke dir, dass wir gleich Abendmahl feiern dürfen, weil du diese Gnade und diese Wahrheit ja am Kreuz einfach bewiesen hast. Und das dürfen wir heute gedenken im Abendmahl, dass du für uns gestorben bist. Großer Gott, ich danke dir, dass wir hier zusammen sind. Schenk du wirklich Liebe in unseren Reihen, dass wir uns zusprechen dürfen, was du Großartiges für uns tust. Tag für Tag, für Tag für Tag, wo du uns frei gemacht hast. Ja, auch davon wollen wir erzählen, Herr. Dir sei wirklich Lob und Preis und alle Ehre, die es gibt, Herr. Amen.